Herzlich willkommen zur 169. Ausgabe des German Gunners Podcast. Heute nach den ersten zwei Spielen der neuen Premier League Saison und phänomenalen Nullpunkten auf dem Konto von Arsenal. Wir wollen darüber sprechen und natürlich auch über das sich dem Ende neigende Transferfenster und den jetzt doch sich anbahnenden Transfers in Richtung Abgängen. All das in der heutigen Episode. An dem Mikrofon wie immer in Berlin Felix und hier in Münster Christian. Ja, Grüße nach Berlin. Was macht die Lage?
Grüße nach Münster, hallo. Die ist, ich sag mal so, mehr oder weniger entspannt.
Das ist gut, trotz 0 Punkten auf dem Konto entspannt zu sein, ist immer eine gute Sache.
Mehr oder weniger natürlich. Wir haben ja gerade schon gesagt, kann nicht meckern, ist so der Mindeststandard bei Situationsbeschreibungen momentan. Nee, soweit alles in Ordnung. Seit einigen Tagen vollständig geimpft, das macht es etwas entspannter. Aber ich würde immer sagen, immer noch weit von Normalität entfernt. Also vielleicht nicht so vom Alltag, aber so gefühlsmäßig, kopfmäßig. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
Vollständig geimpft, im Gegensatz zu scheinbar nicht allen Spielern bei uns im Kader, wenn ich das richtig vernommen habe, was mich doch tatsächlich sehr aufhorchen ließ. Nur zur Info, ja, uns ist bekannt, man kann auch ansteckend sein, wenn man doppelt geimpft ist, ja. Doch trotzdem war ich etwas verblüfft, muss ich wirklich sagen.
Ich habe das nicht mehr recherchieren können, weil ich zweierlei. Ich dachte eigentlich, die Premier League verlangt, dass Spieler geimpft sind.
Habe ich auch
gedacht. Hatte ich irgendwo mal gelesen. Und Aussage von Steve Bruce, Newcastle-Trainer, am, glaube ich, letzten Donnerstag oder Freitag. Viele seiner Spieler sind nicht geimpft.
Ja, also ich meine, unabhängig jetzt mal von der Thematik, Impfzwang, ja, nein, jeder selbst entscheiden. Doch wenn ich das jetzt mal von einer Perspektive eines professionellen Fußballvereins sehe, ist das grob fahrlässig.
Ja, zumal du natürlich im Endeffekt, gut, in UK geht es ja mit den Fallzahlen eher wieder ein bisschen runter, aber die Gefahr besteht natürlich, dass du auch untereinander ansteckst, quasi bei der Variante, die momentan da im Umlauf ist. Sagen wir mal so, bei Newcastle ist ja bisher nichts passiert. Ich meine, also wenn es eine Mannschaft natürlich wieder drehbuchreif, möchte ich fast schon sagen, hinkriegt, dann sind es wir natürlich. Und
natürlich.
Keine Ahnung, also wir reden oder werden wir auch in dieser Episode noch stärker darauf eingehen, weil es auch in der Hangouts-Gruppe schon häufiger gefordert wurde, es mal zu besprechen. Druck auf Arteta, wie viele Spiele hat er noch? Ich meine, der Kerl ist auch echt nicht zu beneiden, ne? Also dann hat er eine einigermaßen gute Saisonvorbereitung, zumindest im Sinne von Spieler sind alle da, Großteil auch fit. Abend vor dem ersten Spieltag in Brentford, Corona-Ausbruch. Also was willst du machen? Da kannst du auch manchmal echt nur auf die Lippen beißen, sozusagen. Bei aller Kritik, die wir natürlich sicherlich auch noch formulieren werden. Ich meine, also wie viel Pech kann man haben, ne? Unabhängig davon jetzt, ob dann irgendwie der Saisonstart anders verlaufen wäre, bla bla blub, können wir eh nicht nachweisen. Aber du willst halt mit deiner besten Elf in die Saison gehen und dann nicht halt mit 4, 5 Spielern, die dann halt gleich mit Corona ausfallen. Und wie gesagt, da sind wir halt ja nicht nur bei den möglicherweise 14 Tagen Selbstisolation, Folgeschäden, langwierigere Schäden etc. pp. Erinnert sei dann einige Newcastle-Spieler aus der letzten Saison, willst du eigentlich nicht haben. Ne? Von daher, sage ich mal so, sind es deutlich zu viele Fälle jetzt. Und es ist in dem Sinne ja auch noch nicht vorbei. Also Ben White hat sich infiziert.
Ist das jetzt offiziell bestätigt?
Mhm.
Ja, ist okay. Ja, das hatte ich jetzt noch nicht mehr. Ich meine, es war für mich sowieso schon geistig
angehabt, sage ich nur. Also wir haben wieder, auch glaube ich in Deutschland heute, 7500 Fälle, die unwell sind.
Unwell, ja genau. Also es ist, es ist einfach verblüffend. Ne? Wenn man jetzt mal guckt, bei den anderen Mannschaften, die hatten halt nicht so ein Thema damit, wo ich mich dann gefragt habe. Ich meine, klar, kann halt passieren, das ist halt ein Thema mit einer Ansteckung, wo ich dann gedacht hatte, naja, irgendwie arbeitet man nicht ein bisschen professioneller? Das hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen, hat mich das so ein bisschen, ist mir so ein bisschen aufgestoßen. Also,
Man erfährt halt nichts, auch eigentlich aus meiner Sicht aus guten Gründen, wer wie häufig geimpft wurde. So oder so stellt das ein Problem dar, jetzt auch mit Blick auf den Herbst natürlich. Deswegen, also ich glaube, der Verein ist auch weit entfernt von der Normalität, was sowas angeht, die Liga ja auch. Deswegen füge ich mich da wunderbar ein.
Naja, Fakt ist aber auch, Aubameyang war ja auch schon am Sonntag wieder im Kader und hat auch Spielminuten bekommen. Lacazette ist jetzt auch wieder einsatzbereit. Und Runarsson ist sowieso egal, sodass wir halt, sag ich mal, ein sich lichtendes Feld zumindest bei den Corona-Themen haben, was andere Verletzungsproblematiken, die ja noch hinzukommen, die wir jetzt ja gerade da gar nicht mal eingepreist haben, betrifft. Gabriel ist wieder im Training. Ein Odegaard ist mittlerweile auch spielberechtigt, sogar morgen schon bei West Brom. Da werden wir sicherlich nachher auch nochmal drauf eingehen, was wir da für eine Startelf zu erwarten haben. Ansonsten Tierney war leicht angeschlagen vom Sonntag, Martinelli auch, beide auch fit. Lichtet sich ein wenig das Feld der Invaliden, sagen wir es mal so, die wir schon am Anfang der Saison jetzt tatsächlich eingeschleppt haben, sodass ein wenig Licht am Ende des Tunnels zu herrschen scheint.
Naja, aber ich meine, mit Ben White, mit Partey fehlen halt einfach zwei Stützen sozusagen. Ja. Bellerin ist auch fraglich und ja gut, Wegen, naja.
Also ja, was Partey betrifft, ist ja heute kommuniziert worden, Ende August wieder ins Training einzusteigen. Das ist, finde ich, ein herber Verlust, weil er auch in der Vorbereitung wirklich sehr, sehr gut in Schuss war. Er war gut in Form, er hat Spielintelligenz gezeigt, er hat halt genau diese Attribute, die wir eigentlich von ihm auch in der letzten Saison schon konstant hätten gerne gesehen, alle auch abgeliefert. Also von daher, das ist halt schon ein Thema gewesen, wo man sagen muss,
bitte. Ja, das ist gut. Ich glaube, er ist sogar im provisorischen Kader für Länderspiele. Dann ist ja Länderspielpause nach dem Wochenende. Ja. Gut wäre natürlich, wenn er da nicht mitfahren würde und nochmal irgendwie zwei Wochen Vorbereitung hätte, bevor es dann gegen Norwich geht.
Wo es dabei aber auch noch die Thematik gibt, dass ja die Premier League, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, die Abstellung von Spielern in, ich weiß nicht, wie die Länder dort heißen, also Risikogebiete, verweigert.
Das ist richtig, aber wann, habe ich mich auch gefragt, als ich es überflog habe, wie ist es definiert und zu welchem Zeitpunkt gilt es? Also
ich kann man lang quasi Zeitpunkt der Abstellung und Definition laut UK-Richtlinien.
Genau, das ist klar, aber was ist, wenn es sozusagen dann innerhalb deines Aufenthalts sich da verändert, darf der Verein dann sozusagen den Spieler auch zurückholen? Also was ist, wenn sowas genau an der Kippe gerade ist?
Das weiß ich nicht. Ich hatte jetzt nur so weit mal kurz geschaut, dann Status quo wahrscheinlich Zeitpunkt der Abstellung. Das dürfte klar sein. Da muss man halt dann mal gucken, wo sind die Spiele halt. Ne? Ich weiß es gar nicht, wo Thomas Partey spielt.
Ja, wahrscheinlich irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent. Und da habe ich jetzt letzte Woche noch einen längeren Artikel drüber gelesen, ist die Statistik und Datenlage, ich sag mal,
mau.
Ausbaufähig.
Ja, also so oder so steht uns da noch einiges wieder ins Haus, was
ja, und solche Länderspielreisen sind natürlich Gift für Corona, ne? Muss man dann auch ganz klar sagen.
Ja, vor allen Dingen dann auch für die Planung eines Kaders. Naja gut, wir können es nicht abändern und wir müssen da gucken, wie wir damit zurechtkommen mit dem Fällen, die wir haben, mit den Kadern, die sich dann daraus ergeben. Schauen wir dann vielleicht einfach mal Blick auf die bisherigen Fakten, nennen wir es mal so. Niederlage in
Brentford. Jetzt den Saisonstart.
Genau, Niederlage in Brentford zum Saisonauftakt. Was heißt zu erwarten? Eine Niederlage ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber eine nicht sehr überraschende Niederlage gegen Chelsea am vergangenen Sonntag. Eine Mannschaft, die ohne Frage mit zu den Titelkandidaten dieser Saison gehört und momentan wirklich bärenstark ist. Was sind so deine beiden oder deine insgesamt deine Eindrücke von beiden Spielen übergreifend? Wo hakt's? Was ist halt so ein bisschen unabhängig mal von der Thematik, dass uns natürlich viele Spieler gefehlt haben, das, was so Sand in Getriebe bringt?
Ja, daran hakt's halt auch, ne? Also muss man aus diversen Gründen, wenn du halt die beste Elf nicht zusammen hast und
ja, es gibt
gibt's ja auch die Diskussion, wäre das jetzt irgendwie anders verlaufen,
richtig,
ist
genau,
mir egal, aber trotzdem ist es halt schlecht.
Ist absolut schlecht. Zu dem Thema vielleicht einmal ganz kurz, um die Diskussion auch kurz zu halten, was diese hypothetische Frage angeht. Gegen Chelsea sage ich Sieg auch eher unwahrscheinlich, aber ein Remis drin. Gegen Brentford Sieg definitiv möglich und wenn nicht sogar, also das finde ich, sollte man so fair sollte man sein. Von daher, aber ungeachtet dessen, was natürlich ein absoluter Riesenfaktor ist, auch die Vorbereitung Brentford ist sicherlich unfassbar suboptimal gelaufen. War ja schon ein bisschen mehr, wo man sagt, ach, ist das immer noch das gleiche Strickmuster oder haben wir uns keinen Schritt weiterentwickelt?
Also ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast mal gesagt habe oder ob wir darüber gesprochen haben. Also ich hatte ja aus den ersten 5 Spielen 9 Punkte eingeplant als Idealzustand im Sinne von Siege gegen Brentford, Burnley, Norwich oder Norwich, Burnley plus erstmal jetzt gegen Chelsea und Man City halt nichts eingeplant, aber halt vernünftige Leistung. Bringst dich natürlich dann sozusagen unter Druck in so einem Spiel schon, weil du gegen Brentford verlierst, ganz klar. Insofern hängt man jetzt sozusagen aus meiner Sicht 3 Punkte schon hinterher. Also eigentlich erstmal, wenn man es jetzt rein rational betrachtet, nicht wild. Ja, die 3 Punkte kannst du halt auch irgendwo anders mal aufholen oder so, also das ist jetzt erstmal nicht das Dramatische. Ich glaube, dass generell schon so eine gewisse Nervosität, kritische Stimmung, Haltung überall so ein bisschen vorhanden war, aufgrund halt der doch sehr mäßigen letzten Saison, wenn man sie insgesamt betrachtet. Wir hatten ja auch gute Phasen. Naja, und dann ist, glaube ich, der Hauptgrund, das ist auch sicherlich eins der Hauptthemen, über das wir sprechen, taktische Weiterentwicklung, beziehungsweise ist sowas wie ein System, eine DNA, eine taktische Variation, Flexibilität unter Arteta erkennbar? Und wenn ja, wie sieht die aus oder ist sie da? Und wenn nein, wie müsste sie eigentlich aussehen? Und das ist sozusagen ein Defizit, glaube ich. Es ist so ein bisschen, keiner weiß so richtig, wie eigentlich die Mannschaft spielen soll und wer spielen soll. Das ist eigentlich aus meiner Sicht eher aber der Hauptgrund, beziehungsweise ich vermisse halt so eine Achse. Also klar, man muss halt jetzt auch wieder sagen, wichtige Spieler sind verletzt gewesen oder nicht da gewesen. Aber mir fehlt halt quasi diese Achse von vorne bis hinten durch. Ich sage das immer wieder, ist auch ganz häufig schon angesprochen worden, aber Wenger hat es halt immer geschafft, eine Achse zu haben und darum die Mannschaft so ein bisschen aufzubauen. Das ist etwas, was Arteta nach 2 Jahren nicht geschafft hat. Und also für mich gibt es auch immer nicht, vorausgesetzt, alle Spieler sind fit, es ist irgendwie nicht klar, wer eigentlich spielt. Oder also auf einigen Positionen. Rechtsverteidigerposition ist zum Beispiel ein Beispiel. Und grundsätzlich fand ich es jetzt, hatten wir auch gute Phasen insgesamt und ich fand das jetzt auch gegen Chelsea teilweise nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Ich glaube, wir haben sind ganz gut in die Partie gekommen. Klar, Chelsea war natürlich insgesamt überlegen. Wir hatten aber auch gute Chancen, machen halt nicht das Tor. Und das ist wahrscheinlich sozusagen das, was sozusagen die Klammer ist unter den beiden Aspekten, die ich gerade genannt habe. Wir treffen die Bude nicht vorne. Und das ist eigentlich das, was wir aber auch schon in der Vorbereitung so ein bisschen besprochen haben. Wir kriegen halt einfach sehr einfache Tore. Also wo ich jetzt auch sagen würde, da muss halt der Gegner sich nicht wirklich für anstrengen. Das war bei Brentford schon so und das war auch gegen Chelsea so. Also im Sinne von, Chelsea hatte eine klare Idee, einen klaren Plan, wie sie gegen uns Tore erzielen können. Und den sehe ich halt nicht. Also wenn ich sozusagen gucke, wenn wir offensiv spielen, da gibt es halt keine Idee, wie man sozusagen die gegnerische Abwehr irgendwie auseinanderziehen will oder auseinanderklamüsern möchte. Kurzum, es hakt sozusagen an allen Ecken und Enden ein wenig und in der Summe ist es dann halt einfach zu viel beziehungsweise nicht gut genug. Ich weiß nicht, also ein Punkt, den ich jetzt auch unserer Facebook-Gruppe von Ralf Krich die ganz gut fand, also der fasst es eigentlich perfekt zusammen, er fragt halt, wie sehen wir die taktische Entwicklung, die man ja unabhängig der Spieler bewerten kann, also bezogen auf Umschaltverhalten nach Ballgewinn, Freilaufen bei Einwürfen, reagieren auf den Gegner, beide Tore nach demselben Muster und Spielidee nach vorn. Also klar, was Ralf halt sagt, ist im Endeffekt so ein bisschen, er bricht sozusagen den Stab über Arteta, aber im Endeffekt hat er ja eigentlich recht. Es ist halt alles momentan auf so einem Durchschnittsniveau. Ne, also, wenn du kriegst, die beiden Tore fallen eigentlich aus ähnlichen Fehlern quasi. Also, warum macht man einen Fehler zweimal? Das ist das eine. Und das andere, was glaube ich auch, wenn ich das jetzt in der Diskussion in der Hangouts-Gruppe richtig verfolgt habe, ist halt so ein bisschen dieses: Wie wollen wir eigentlich spielen? Also was ist sozusagen eigentlich unsere Spielidee gegen einen Gegner wie Chelsea? Was machen wir? Die einen sagen, ja, wir müssen mehr pressen. Die anderen sagen, nee, eher abwartend. Aber es ist ja gar nichts. Es gibt halt gar kein klares taktisches Vorgehen. Das Pressing hat nicht stattgefunden, aber es war halt auch nicht ein tief stehen und schnell umschalten.
Was wir zu Beginn der Arteta-Zeit gegen Mannschaften wie Chelsea City gemacht haben
ja, und gut gemacht haben. Ja, ne? Also und klar, ich meine, dann ist es halt wieder so die Frage, so kannst du halt nicht spielen, du bist Arsenal. Und am Ende ist der Erfolg dann da sozusagen da. Ich meine, wir haben gegen Chelsea und Man City FA Cup letztendlich dann auch geholt. Von daher, Es war mal da, genau. Irgendwo ist halt das ganze Trainerteam falsch abgebogen und jetzt, das fängt an bei der Entscheidung, welche Spieler eigentlich wo spielen, bis zum, wie gehe ich eigentlich quasi um oder wie gehe ich quasi so ein Spiel an, wie organisiere ich mir quasi als Mannschaft diese 90 Minuten, wie reagiere ich auf bestimmte Szenarien, Rückstand, eigene Führung, langes 0-0. Was ist sozusagen mein Gameplan? Eigentlich all das, von dem wir ja sozusagen zu Beginn seiner Amtszeit dachten bei Arteta, das ist genau derjenige, der das machen kann, der quasi sozusagen den Plan entwickelt quasi für die verschiedenen Szenarien. Und das wurde ja auch immer von den Spielern gelobt. Und da ist irgendwie nichts mehr von vorhanden momentan.
Ja, es ist ja... Also an der Einstellung mangelt es ja nicht. Also ich
fand man die erste Halbzeit gegen Brentford rausnimmt, die ersten 30 Minuten, also das ist halt auch so eine Sache. Wenn du schon sozusagen nicht spielerisch gut bist und so, dann oder sozusagen, wenn du dann sozusagen mit einem engagierten Aufsteiger irgendwie die Zweikämpfe nicht führen willst, dann wird es halt nochmal schwieriger.
Dann bist du auf dem verlorenen Ast, insbesondere im ersten Saisonspiel auswärts. Da gebe ich dir vollkommen recht, aber insgesamt gesehen hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass es an der Einstellung hadert, dass die Spieler nicht wollen und ähnliches. Das kann man eigentlich nicht sehen. Aber ich sehe es auch so, man blickt halt aufs Spiel und das, was sich so ergibt, ist oftmals dann halt vielleicht, zu grob gesagt ein Zufallsprodukt oder ein Resultat einer guten Einzelaktion, Schüsse von Saka aus der Distanz ähnliches oder von Pepe. Aber du hast halt eben nicht diese gezielte Struktur. Du hast nicht die scheinbar gut einstudierten Laufwege. Thema Aubameyang, Mitte, Außen, solche Sachen auch noch nicht geklärt, unabhängig mal von der Frage, dass seine Leistung seit einem Jahr jetzt mittlerweile wirklich unterirdisch ist. All das ist momentan halt, oder da ist man immer noch auf der Suche und die Frage, die man natürlich fairerweise offen und auch direkt aussprechen muss oder sollte, ist halt, wie lange muss ich da oder darf ich da auf der Suche sein? Ja, das ist halt so das Thema. Bisher hat man immer festgehalten, Man braucht halt gewisse Zeit, man braucht zwei Transferfenster hin und her, zu wenig investiert. Wenn man mal auf die Transferbudgetliste dieses Sommers guckt, ist Arsenal aber wirklich ganz weit vorne. Also das heißt, die Möglichkeit, sich den Kader so zu stricken, wie er es möchte und wie er meint, es von den Spielerattributen haben zu müssen, die war jetzt definitiv da. Und ich glaube, er hat halt auch viele Spieler geholt jetzt, die genau seinen Vorstellungen irgendwie in gewisser Weise entsprechen. Also ich sehe das und ich teile das auch, dass die Luft dann irgendwann natürlich dünner wird.
Ja, also das, klar, natürlich, ich meine, du wirst als Trainer an Ergebnissen gemessen, ist eine Binsenweisheit, und wenn die halt irgendwie nicht kommen, ist auch klar. Auf der anderen Seite kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man Arteta irgendwie 130 Millionen Pfund in die Hand drückt und ihn sozusagen, ich sage jetzt mal, wirklich ja zentrale Achsen gibt mit Ben White, mit Odegaard. Sozusagen, also wirklich auch eine Verknüpfung von Defensive über die Offensive zum Sturm und ihn dann nach 5 Spielen vor die Tür setzt. Also, das kann es ja auch nicht sein. Klar, kann man argumentieren, sind junge Spieler, brauchst du eigentlich sozusagen, kann auch jeder Trainer mitarbeiten, aber das kann ich mir halt nicht vorstellen, dass man sozusagen dieses Projekt jetzt nochmal forciert und dann derjenige, der sich dafür irgendwie als Trainer einsetzt, dann vor die Tür setzt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man dann halt in dem Sinne fragen muss, ja, wie lange noch? Und also das eine, das andere ist, was für mich halt viel wichtiger ist, halt, wie soll es werden? Also was soll quasi auf dem Platz passieren? Man kann ja genauso gut argumentieren, ja, mein Gott, ob da jetzt Poding rechts in Verteidigung spielt oder Ben White, ist jetzt auch, kann nicht so ein großer Unterschied für die taktische Herangehensweise sein. Odegaard war schon im letzten Halbjahr da. Deswegen hat sich da im Endeffekt eigentlich so viel gar nicht verändert. Man hat aber relativ klar ja die Defizite aus der letzten Saison oder aus der zweiten Saisonhälfte, letzte Saison eigentlich ja klar erkennen können. Also wo hat man eigentlich dran gearbeitet im Sommer? So, und unter den beiden Gesichtspunkten kann man schon sagen, dass da jetzt irgendwie was kommen muss, weil ob der jetzt Smith Rowe oder Odegaard spielt, Holding oder Ben White, ist für mich erstmal zweitrangig, weil im Endeffekt brauchst du ja einen klaren Gameplan und Matchplan oder eine klare taktische Herangehensweise, Laufwege etc. pp. Das sehe ich momentan alles nicht. Ich habe auch bis jetzt irgendwie keinerlei Erklärung, wann das wiederkommt, beziehungsweise warum es eigentlich verloren gegangen ist. Also klar, man kann euch sagen, Misserfolg, dann im letzten Herbst und Winter hat Arteta halt irgendwie viel umgeworfen, viel ausprobiert. Aber vielleicht muss man auch gerade in der jetzigen Situation dann mal wieder back to the basics. War ja auch viel andiskutiert worden. Warum spielt man gegen Chelsea nicht mit einer Dreierkette? Weil Arteta keine Dreierkette eigentlich spielen will, sondern sein System gerne spielen möchte. Aber offensichtlich hat er immer noch nicht die Spieler oder sozusagen 11 Spieler, die in sein System passen quasi. Frage ist dann, warum lässt man einen Spieler wie Granit Xhaka nochmal einen Vertrag verlängern, obwohl ganz klar ersichtlich ist, dass er nur bedingt in das Arteta-System passt.
Ja, das ist eine Personalie.
Also genau, also du hast im Verein an zu vielen Baustellen zu viele Zwänge quasi, die dich irgendwie in deinen Entscheidungen einschränken quasi.
Also ja, Thema Granit Xhaka, ich auch nicht im Ansatz verstanden. Vor allen Dingen, weil ich ja erst so vernommen hatte, dass es ein Ziehen einer Klausel war. Scheinbar scheint es aber tatsächlich eine klassische Vertragsverlängerung gewesen zu sein. Natürlich ist es so, dass Arteta Spieler abfährt, die irgendwelche Leader-Qualitäten haben, von denen er meint, dass sie vorangehen. Das kann man ihm ja sicherlich nicht absprechen, Granit Xhaka. Aber es passt nicht wirklich zu dem, was erfolgsversprechend zu sein scheint. Sprich, ein Spiel, was nicht immer statisch verlangsamt wird am entscheidenden Wechsel- und Umschaltpunkt. Also von daher, das passt im Endeffekt so ein bisschen rein in diese Frage, Wohin geht die ganze Sache? Welches System wollen wir spielen? Und wenn ich sage, Odegaard ist halt mein absoluter Ziel- und Wunschspieler gewesen, dann verbinde ich mit ihm einen flüssigen, ständig in Bewegung seinen Spielfluss im Mittelfeld, der dem halt irgendwie widerspricht.
Das ist halt die Frage von Hannes in der Hangouts-Gruppe, der fragt halt, ist Xhaka wirklich so schlecht, wie er dargestellt wird? Oder schafft es Mikel Arteta nicht, seine Stärken richtig einzusetzen? Ja, für mich ist eigentlich noch ein dritter Punkt. Xhaka hat viele Stärken, aber die passen nicht in die Art und Weise, wie Arteta gerne spielen möchte. Also eigentlich, ich glaube, so idealerweise hätte gerne Arteta ein Mittelfeld aus Lokonga und Thomas Partey, die beiden. Der eine ein bisschen defensiver orientiert, der andere ein bisschen offensiver, beide schnelles Umschaltspiel, gute Pässe, jung, dynamisch. Sowas will er eigentlich haben.
Warum spielt das dann nicht? Also ich meine, unabhängig von dem, dass Partey noch verletzt ist, aber...
Klar, ja, würde er vielleicht auch machen. Und zum anderen ist das natürlich auch dann auch zwingend erforderlich, damit dieses System halt funktioniert. Denn du siehst ja quasi alle Mannschaften, sei es jetzt irgendwie Liverpool, Chelsea, Man City, die sind halt alle mit, ja, mit alle Dynamik und Schnelligkeit im Mittelfeld. Und das ist aus meiner Sicht immer noch der Schlüssel, warum es bei uns auch nicht funktioniert. Man kann dann über... Klar, Verteidigung von Standardsituationen, Kopfbälle, die direkt neben das Tor gehen, von Holding, kann man über alles diskutieren. Wir kriegen immer noch nicht die Verbindung von Defensive zu Offensive hin. Und daran scheitert es, weil es ist das A und O. Du kannst halt, entweder schaffst du es nicht, nach einem gegnerischen Angriff schnell zu kontern und umzuschalten, weil du da sozusagen Geschwindigkeit rausnimmst und Tempo verlierst. Der Gegner kann sich wieder positionieren. Oder du bist quasi in eigenen Ballbesitz, hast einen tiefstehenden Gegner, bist aber quasi zu langsam und zu uneffektiv quasi in deiner Ballzirkulation, als dass du irgendwelche Löcher reißen kannst. Also deswegen, Schlüssel ist im Mittelfeld. Von daher, und wenn du dann natürlich auch da mit Tempo spielst, wenn du da Räume schaffst, dann kriegen auch deine Stürmer dann auch den Platz, um auch mal die Tore zu machen. Wenn du natürlich immer bis zur Grundlinie gehst und dann kommt irgendeine Flanke,
dann brauchst du einen kopfballstarken Spieler.
Du brauchst halt einen kopfballstarken Spieler. Oder du brauchst halt jemanden wie Tene, der in einem Spiel es immerhin mal schafft, eine Flanke so präzise zu schlagen, dass in den Rücken der Abwehr jemand reinläuft und trifft. Oder das ist halt alles, das ist auf dünnem Eis.
Ja, es ist halt zu sehr momentan ja eingefahren und auch vorhersehbar, was dann da passiert im Mittelfeld. Das ist halt auch einfach zu verteidigen für die gegnerische Mannschaft, weil sie genau wissen, es wird relativ wenig Überraschungsmoment kommen. Es wird die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Umschaltspiels ist gering. Das heißt, du öffnest ja auch der gegnerischen Mannschaft viel mehr Optionen fürs eigene Offensivspiel, wenn du halt solche Risikofaktoren dadurch limitierst halt. Und ja, man kann es drehen und wenden, wie man will. Fakt ist halt, man muss schauen, dass man jetzt kurzfristig tatsächlich ein in sich funktionierendes System für die Spieler, die er sich jetzt zusammengestellt hat, auch praktiziert, erfolgreich vor allen Dingen praktiziert. Und daran wird er meiner Meinung nach auch früher als später gemessen werden, weil ich glaube, an vielen Stellen Kredit natürlich irgendwann auch sehr schnell auch an der Stelle verbraucht ist, auch wenn ich ausgestattet werde mit einem gewissen Transferbudget. Ich glaube, das wäre nicht das erste Mal, dass man zu der Erkenntnis kommt, ach, jetzt haben wir so viel Geld ausgegeben, das funktioniert immer noch nicht. Das wird sicherlich jetzt nicht in den nächsten Spielen sein, aber wenn man da Richtung Spätherbst, Anfang Winter nicht klar etwas erkennt, klare Punkte einfährt, dürfte das ein kalter Winter werden für Mikel Arteta. Und ich glaube, muss er sich bewusst sein, dass dann auch der Kredit als ehemaliger Spieler oder Kapitän dieses Vereins dann halt auch nicht ewig ist.
Ja, also wie gesagt, Das wird in der Hangouts-Gruppe richtig diskutiert. Wir sind halt schon seit Ewigkeiten in einer Übergangsphase und irgendwann musst du halt liefern, ne? Und es sind halt elementare Baustellen quasi in der Herangehensweise, gar nicht mehr so in der Kaderstruktur. Ich denke, da haben wir vieles und werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Denke ich, wird vieles in die richtige Richtung bewegt. Nur es muss dann halt darauf einen Platz umgesetzt werden. Und das war halt irgendwie in den ersten beiden Spielen nicht. Also wie gesagt, stellvertretend für mich die Rechtsverteidigerposition. Wer soll da spielen? Was soll auf dieser Position passieren? Was soll derjenige, der da spielt, leisten? Defensiv, offensiv? Völlige Unklarheit quasi aus meiner Sicht. Dann meist spielt Cedric, dann Chambers, Bellerin in der Vorbereitung. Absolute Mess quasi.
Ja, man hat auch keinen Überblick so wirklich an der Stelle. Bellerin da mal nicht im Kader wieder. Ja, dann lässt er auch Spieler dann noch spielen, die auf der Position eigentlich gar nicht zu Hause sind. Im weiteren Verlauf, glaube ich, gegen Brentford war es Tavares, ne? Es ist insgesamt einfach komisch und die Struktur fehlt einem tatsächlich doch erheblich. Aber gut. Man muss jetzt gucken, was passiert halt, wenn insbesondere dann das Transferfenster geschlossen ist, wenn dann feststeht, wer steht noch im Kader, wer ist vielleicht noch hinzugestoßen, wie baut sich dann seine erste Elf auf. Und ich denke, das wird ein ganz wichtiger Punkt sein. Er braucht eine gewisse, insbesondere in der Saison ohne Doppelbelastung, braucht eine wirklich gewisse Struktur, was eine Startelf angeht. Die muss zu größten Teilen, muss die stehen. Und ich denke, in so einer Saison kannst du das auch machen, wenn du halt so gut wie nie unter der Woche Spiele hast. Und wenn du sie hast, ist es Ligapokal, wo du halt sagen kannst, ich rotiere extrem und mach das so oder so. Dann musst du einen Kern haben von Spielern, die immer spielen. Wenn sie natürlich ihre Leistung bringen, logischerweise. Aber die, auf die du setzt, die die Struktur geben, die diese Brücke von vorne nach hinten halt bilden. Und da habe ich das Gefühl, dass er da noch nicht so wirklich eine richtige finale Entscheidung getroffen hat oder treffen wollte.
Ja, also wie gesagt, die Rechtsverteidigerposition ist aus meiner Sicht sinnbildlich so ein bisschen dafür. Es wird viel der Name Antonio Conte diskutiert. Was sagen wir dazu? Aus meiner Sicht auch nicht die Lösung.
Nee, also ja, mag, aber die Frage ist, kommt er zu Arsenal? Er verlangt ja auch immer sehr, sehr viel von den Vereinen, bei denen er ist, hinsichtlich der Frage Investitionen hin und her. Ja, natürlich ein Trainer, der Erfolg sicherlich mitbringen kann und auch dazu kommen kann, aber ich halte das momentan mit der Nennung von Namen und Ähnlichem momentan noch für verfrüht.
Ja, gut, es gibt natürlich diese üblichen Mediendiskussionen. Arteta hat noch XY-Spielezeit, aber gut,
Naja.
es ist, wie es ist. Bei aller Negativität und Kritik auch an wesentlichen Punkten, vielleicht ein paar Positives. Ich glaube, Sambi hat sich sehr, sehr gut gezeigt in den ersten beiden Spielen. In der Abwesenheit vom verletzten Thomas Partey, glaube ich, ein absoluter Gewinn.
Ja, sehe ich
Bisschen
auch so.
überfordert mit der Geschwindigkeit noch, aber
Ja, aber
es könnte ein Top-Transfer werden.
ja, man sieht Spielintelligenz, vor allen Dingen man sieht Zweikampfstärke, man sieht
Und Schnelligkeit.
genau Aggressivität im Sinne von ja, Schnelligkeit im wahrsten Sinne. Also glaube ich, könnte ein super Transfer sein.
Gleiches geht so ein bisschen für Tavares, der immer nur ein paar Minuten
Ja,
gespielt hat, aber ich glaube
aber
auch,
körperlich richtig stark.
ja, und halt auch jemand, der jetzt einfach auch dafür sorgen kann, dass wir morgen Abend zum Beispiel bei West Brom auf der Linksverteidigerposition mit ihm spielen können und Tierney halt eine Pause kriegt.
Ja.
Stichwort Krämpfe und etc. Vielleicht kurzes Wort zu Bernd Leno noch. Suboptimale Leistung gegen Brentford, aber fand ich gegen Chelsea deutlich besser wieder. Also eigentlich der alte Leno auch wieder auch so von der Körpersprache, Ausstrahlung und ja, hält dann halt auch mal die Unhaltbaren wieder.
Ja, gegen Chelsea kannst du A, bei den Gegentoren kannst du nichts, also ankreiden, ohne Frage. Auch gegen Ende, glaube ich, das 3-0 wahnsinnig vermieden mit einem super Reflex gegen Lukaku. Insgesamt.
Ja, er kriegt Druck jetzt, ne?
Ist genau, klar. Insgesamt gesehen finde ich genau das halt entscheidend. Vielleicht auch sinnbildlich, dass er gegen Chelsea dann diese Leistung auch abgerufen hat. Ich glaube, das ist halt eine natürliche Sache. Du brauchst halt im Leistungssport eben auch Leistungsdruck auf deiner Position, um selber abzurufen, was du imstande bist zu leisten. Und bei allem Respekt vor Runarsson, das war halt schlichtweg nicht der Fall mit der Kombination von Torwart 1 und 2. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und wenn ich halt als Bernd Leno sehe, dass ein Aaron Ramsdale für den Preis verpflichtet wird, englischer Nationalkeeper, dann weiß ich, was die Stunde geschlagen hat. Dann weiß ich, okay, noch bin ich nominell die Nummer 1, aber jetzt wird ganz genau darauf geguckt. Mein Kompagnon wird Chancen kriegen, wahrscheinlich ja direkt morgen schon. Und ich muss mich beweisen. Ich muss halt jetzt in jedem Spiel 100%, wenn nicht sogar mehr, abrufen, um überhaupt nicht mal die Diskussion aufkommen zu lassen, auch wenn in den Spielen, in denen die Nummer 2 nominell die Chance kriegt, super hält, dass das kein Argument wird. Und ich denke, so klug dürfte er wahrscheinlich sein, dass er das relativ schnell realisiert hat, dass das jetzt die Stunde ist, in der er sich jetzt beweisen muss. Und wenn das zu einem gesunden Konkurrenzkampf führt, der beide Torhüter besser macht, insgesamt unseren Abwehrverbund besser macht, ja, so what, dann bin ich damit absolut einverstanden.
Gut, Ramsdale ist ein gutes Stichwort. Liga-Pokal Mittwochabend 21 Uhr live bei The Zone bei West Brom in The Horsons. West Brom gut in die Championship gestartet mit 10 Punkten nach 4 Spielen. Gut, letzte Saison natürlich noch in der Premier League gespielt, also sozusagen Premier League-Absteiger. Keine so leichte Aufgabe. Zweite Runde Liga-Pokal, aber es ist eindeutig, dass Arteta punkten muss. Wir brauchen den ersten Saisonsieg, wir brauchen die ersten Saisontore. Und ich glaube auch, dass alles andere als ein Sieg zunehmend zu Unruhe führt, spätestens dann bei den Fans. Ja, es ist halt ein Ligapokal, zweite Runde. Trotzdem, Team News haben wir ja besprochen, sollten wir trotzdem auf die Aufstellung gucken, wie werden wir spielen. Oder wie denken wir, dass wir spielen sollten, spielen können? Ich denke auch, Ramsdale bekommt sein Debüt im Tor, Innenverteidigung, Holding. Und ich meine, wir haben ja nur Pablo Mari momentan.
Wahrscheinlich wird es auch so kommen, ja. Dann Tavares.
Chambers.
Chambers, ja. Wahrscheinlich. Was ist mit Bellerin? Kann der irgendwo,
ja,
ist
der verfügbar irgendwie? Nee, nicht wirklich, glaube ich. Ich glaube
auch nicht. Man hört wenig, ne?
Ich glaube auch nicht, dass man sozusagen riskieren will, oder?
Ja, gut, gute Frage. Ich finde, man hört relativ wenig dann darüber, was da jetzt aktueller Stand ist. Er hatte ja den Wunsch scheinbar geäußert, zu wechseln. Man findet keinen Abnehmer, beziehungsweise nicht zu den Konditionen. Schwierig. Aber ich glaube, wahrscheinlich eher Chambers, genau.
Ansonsten halt Cedric. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, Chambers kann natürlich auch Innenverteidiger spielen, ne?
Ja. Im Mittelfeld, ja, das könnte auch eine Idee sein. Im Mittelfeld wird sicherlich Odegaard, der jetzt spielberechtigt ist, vielleicht schon die ersten Minuten bekommen. Ne?
Von Beginn an, denke ich auch.
Ja, vor allen Dingen hat man es heute auch nochmal ganz progressiv beworben, dass er jetzt spielberechtigt ist. Von daher gehe ich ganz stark davon aus, dass er auch in der Startelf stehen wird.
Elneny.
Ja, Elneny, Lacazette, denke ich, wird, ja gut, dann sind wir schon ganz vorne, wird spielen.
Aubameyang muss spielen,
braucht Minuten, muss wieder in den Schwung kommen, muss fit werden. Ich denke insgesamt sowieso, dass wir eine ganz starke Elf sehen werden. Wen könnten wir noch einführen in die Startelf? Lassen wir uns mal einmal den Kader durchgehen. Balogun ist natürlich ein Spieler, der sehr, ja, Lokonga natürlich, denke ich auch, dass er spielen wird. Balogun definitiv ein Name, glaube ich, der...
Ich glaube nicht, dass Lacazette spielen wird, dafür ist er einfach zu lange weg gewesen, beziehungsweise, weiß ich nicht, ja, nicht von Beginn an zumindest.
Sagen wir einen Wechsel, hätten wir die Variante mit Balogun
kriegen können. Gut, die Frage ist, was ist mit Reece Nelson eigentlich? Stellt man ihn nochmal ins Schaufenster?
Ja, oder lieber Nketiah ins Schaufenster.
Der ist verletzt.
Ach stimmt, sorry, der ist ja verletzt, genau. Ja, Martinelli ist ja wieder, kann ja wieder, aber...
Hat aber auch schon Krämpfe.
Ja, hat schon wieder Spiel. Also
insgesamt. Ich denke, Pepe kann auch spielen. So ist es ja nicht. Ne? Also
ja.
Sollte ja zu schaffen sein, mal 3 Spiele in 12 Tagen
14 abzureißen. Ja. Ja, also insgesamt denke ich, wird es schon eine Startelf sein, die durchaus Qualität hat und nicht jetzt gespickt ist von Use-Playern oder ähnlichem.
Nee, ich denke mal, die werden sicherlich auf der Bank sitzen, gerade aber auch vielleicht der ein oder andere aus der U23. Aber ich denke auch, es wird eine relativ starke Mannschaft sein, allein um so ein bisschen, und das ist eigentlich auch meine Hoffnung, die ich mit dem Spiel habe, so ein bisschen in den Rhythmus zu kommen und dann einfach überhaupt mal ein Spiel zu gewinnen.
Genau. Also in Rhythmus kommen ist ein ganz gutes Stichwort, glaube ich, was die Mannschaft halt dringend benötigt. Und dann hilft es natürlich sicherlich, wenn du halt, wenn du viele Spieler halt aufstellst, die auch dann in der Liga oder im Liga-Alltag dann auch quasi deinen Stamm halt bilden sollen. Ne? Natürlich versuchst du auch dann so ein bisschen Belastung zu steuern. Andererseits zu Beginn der Saison kann man da vielleicht auch mal ein bisschen anders agieren als im weiteren Verlauf dann. Aber so oder so werden das Themen sein, wo wir uns darauf einstellen müssen, dass wir auch in solchen Wettbewerben dann auch vielleicht mal mit einer Mannschaft auflaufen, die jetzt halt nicht nur aus Jugendspielern besteht.
Und es ist relativ einfach, da auch nach Europa zu kommen in diesem Wettbewerb. Mal andere Mannschaften den nicht so ernst nehmen.
Genau, das muss man dazu sagen. Wie gesagt, ist das, was ich in der letzten Episode ja auch schon gesagt habe, wir müssen diesen nicht freiwillig eingegangenen, aber nunmehr bestehenden Vorteil, den müssen wir schlichtweg ausnutzen. Und klar haben wir jetzt momentan bisher 0 Punkte, aber die Saison ist auch nicht im August zu Ende, sondern im April oder Mai. Also von daher muss man da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber das ist was, dessen muss man sich ja bewusst werden. Und das muss man dann halt auch mit der Energie angehen und auch die Situation dann insofern für sich annehmen.
So ist das. Gut, Transfers. Odegaard, Ramsdale haben wir besprochen, die 130 Millionen Pfund, die wir ausgegeben haben, auch. Im Umkehrschluss heißt das Einnahmen. Mhm. Auf einer Skala von 1 für sehr unwahrscheinlich bis 10 sehr wahrscheinlich, Abgang von Aubameyang, um Geld zu generieren.
A2. Also unwahrscheinlich.
Ja. Ja, ich glaube auch nur, wenn man Ersatz direkt
findet. Ich wollte gerade sagen, also da musst du ja irgendjemanden dann holen. Also ja, wüsste ich jetzt spontan nicht, was da wirklich realisierbar und realistisch wäre. Also deshalb sage ich unwahrscheinlich.
Ja, momentan würde ich mich dem anschließen. Dann haben wir eine ganze Liste von Spielern, wo halt immer wieder diskutiert wird und wir eigentlich auch noch Geld benötigen. Gehen wir mal kurz durch. Kolasinac scheint mehr oder weniger zu Fenerbahce zu gehen.
Aber mit Auflösung des Vertrages, sprich ohne Ablöse.
Ja.
Aber dafür von der Gehaltsliste.
Davon von der Gehaltsliste, so soll es sein.
Gleiches gilt für William sehr wahrscheinlich mit dem...
Zu Corinthians.
Genau. Halleluja.
Ja, mein Gott, endlich. Es sind 250.000 Euro im Monat oder in der Woche. Nee, was hat er denn? Was hat er denn für ein Wochengehalt? Weiß ich gar nicht.
Sag's mir nicht, sonst muss ich brechen.
Ja, ja. Jedenfalls sind es ein paar Millionen, die da frei werden. Dann Torreira.
Florenz, Leihgeschäft. Ja, ist schon dort eingetroffen in Florenz. Wird durchgehen.
Dann haben wir noch Runason, Nketia, Maitland Niles, Nelson. Nketia immer wieder bei Crystal Palace im Gespräch für wohl 10 Millionen. Arsenal wird 20.
Ja, Dämle. Also,
ja, einigt man sich auf 12 und ich würde den mit der Schubkarre rüberbringen.
Würde ich so machen, auch obwohl er jetzt verletzt ist, denke ich, es kann kein Hindernis sein, aber wenn man 12 kriegen könnte, mitnehmen. Auf jeden Fall sofort reinvestieren.
Maitland Niles, verstehe ich gar nicht, warum es da kein Interesse gibt.
Ja, ich vor allem, weil er so ein Allround-Spieler ist.
Was hat der denn falsch gemacht?
Ich weiß es nicht. Schwer, schwer zu sagen.
Hätte ich jetzt auch kein Problem, wenn er noch da bleiben würde. Aber ich meine, er wird wenig Spielzeit kriegen, ne?
Ja, und andererseits hast du halt einen Spieler, den du halt überall mal irgendwo einsetzen könntest, ne?
Klar, aber wenn er halt nicht spielt. Gut, ja. Runarsson wird sich verabschieden müssen, fragt sich nur, wohin.
Ja, die Frage, ja, die wird man sich berechtigt stellen können oder müssen, ja.
Und dann sind wir immer noch bei der Rechtsseite der Position. Cedric Bellerin Chambers.
Ja.
Einer kann gehen.
Ja, ich denke mal, dass Bellerin der sein wird, der am härtesten auf den Wechsel pochen
wird. Der Verein blockiert da, ne?
Ja, es scheint irgendwie so zu sein, dass man dann bei den Bewertungen dessen, was da rumkommen soll, scheinbar weit auseinander liegt. Gut, ich meine, wenn man Vereine wie Inter Mailand oder ähnliches als anfragenden Verein hat, dann darf man jetzt nicht damit rechnen, dass dort viel Geld um sich geworfen wird. Atletico war ja auch mal im Gespräch. Ja. Es scheint schlichtweg momentan wohl an der Transfersumme zu scheitern und vielleicht auch daran, dass man sich nicht so ganz sicher ist, wo will man damit hin, weil ich glaube, es ist ja so, dass man, wenn man was generiert in einem gewissen Umfang, eigentlich ja auch schon, ob es jetzt auf der gleichen Position ist oder woanders, dafür sorgen möchte, dass man irgendwo sich noch im Kader wieder verstärkt und ja, Bellerins Leistung in der letzten Zeit hin oder her, aber
stellvertretend, Mittelmaß.
Ja, natürlich, aber vom Potenzial
ist er besser als
Suarez zu sein. Ne? Also von daher, diese Frage muss man sich halt auch mal stellen. Und man muss es abwarten, ob sich da noch was tut, aber wenn, halte ich es bei ihm von den drei Spielern am wahrscheinlichsten.
Gut, ich nehme eine kurze Ergänzung noch zu den Redlist Countries, was die Länderspielsachen betrifft oder die Länderspielpause betrifft. Ich habe nochmal nachguckt, es geht sozusagen die Redlist der englischen Regierung, das hattest du ja richtig gesagt, und das ist natürlich jetzt Stand jetzt, also welche Länder jetzt quasi Redlist Countries sind. Deswegen, also kann man im Endeffekt jetzt planen. Also, das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum man das jetzt entsprechend quasi gemacht hat. Und dann ist es halt so, dass diese Länder diejenigen sind, die dafür stehen, dass jemand, der aus diesen Ländern zurückreist, in UK 10 Tage in Hotelquarantäne muss. Und das gilt auch für Fußballspieler, deswegen haben die Vereine da das Veto eingelegt, das noch als Ergänzung.
Ja, ist doch auch gut und richtig, dass man sich da jetzt nicht selber wieder ins eigene Fleisch schneidet und dann halt die Spieler A dem Risiko aussetzt und B danach schlichtweg nicht zur Verfügung hat, selbst wenn sie nicht erkrankt wären. Genau. Also von daher, ja.
Ja, da haben wir natürlich sicherlich auch viele Top-4-Clubs gesagt, weil natürlich ein Champions League auch ansteht wieder. Ne?
Klar.
Wenn du dann sozusagen gleich mit der halben Mannschaft nur spielst, hast du gleich, bist du gleich im Hintertreffen.
Ja, ist halt das, was ich sagte. Als Verein musst du halt in dem Thema sehr professionell arbeiten.
Gut, lassen wir das mal so stehen. Haben wir noch was für diese Episode, Christian?
Ich sag, glaube ich nicht. Also ich war ja auch einiges drin. Ne? Also Transfers, erste Einschätzung der Saison. Also ich glaube, da haben wir erstmal alles und erschlagen, was es hier so bisher tut und getan hat. Sind wir gespannt.
Ich bin für 7 Abgänge noch bis zum Transferfenster. Dann bin ich einigermaßen happy.
Ja, wenn noch irgendein Neuzugang dazu kommt, wäre ich auch noch happy.
Gut, naja, erstmal
Gehalt
abgeben.
Gehälter stutzen, was die Struktur angeht, dann ist man, glaube ich, auch schon mal weit vorne und kann halt wieder ein bisschen besser in die Planung gehen, was jetzt vielleicht noch auf der Habenseite, wo man investieren kann halt. Und ist schwer, ist, glaube ich, aber nicht nur für Arsenal momentan schwer, sondern für viele Vereine, Abnehmer zu finden, für Spieler, die ja, die sie schlichtweg nicht mehr benötigen.
Chelseas Kader ist auch extrem groß. Du hast, glaube ich, nochmal in der Vorbereitung, habe ich das irgendwo gelesen auf Sonntag. Okay, gut, dann machen wir doch den Vorhang zu für Episode 169. Hoffen, dass wir in den verbleibenden 7 Tagen des Transferfensters noch das ein oder andere unter Dach und Fach bringen und würden uns natürlich über einen Sieg im Ligapokal freuen, damit man zumindest mit ein bisschen Schwung und einem leicht besseren Stimmung dann Samstagmittag zu Manchester City reist. Gut, ihr wisst, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Kritik, Lob, sonstiges loswerden wollt rund um Arsenal, am besten eine E-Mail schreiben, germangunners@googlemail. Dann sind wir auf Twitter @germangunners@medispolis. Die Facebook-Seite ist zu erreichen unter facebook.com/germangunner. Das Blog germangunners.com, wo wir natürlich auch Vor- und Nachberichte haben und alle Podcast-Episoden abgerufen werden können. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, Fragen stellen wollt für die Podcasts und alles rund um Arsenal bewerten und einschätzen wollt, dann könnt ihr gerne in die Google Hangouts-Gruppe kommen, die jetzt aber, glaube ich, irgendwie mal geändert wird in Google Chat oder irgend sowas.
Ist doch ja, habe ich auch gesehen. Da müssen wir mal gucken, wie das dann da funktioniert. Aber das kriegen wir sicherlich hin. Das ist gar kein Thema.
Genau, denke ich auch. Jedenfalls, wenn ihr in die Community mit rein wollt, eine kurze E-Mail an germangunners@googlemail schreiben. Ja, gucken wir mal, wo die Entwicklung von Arsenal hingeht in den nächsten 7-8 Tagen. Dann ist erstmal Länderspielpause und man kann vielleicht mal so einen ersten Schlussstrich ziehen. Und ja, sagen wir mal so, es wird nicht einfacher. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche noch. Viel Spaß morgen Abend beim Gucken. Wir werden natürlich kommentieren auf den bekannten Kanälen und ja, hören uns dann nach dem Transferfenster wieder.
Ja, nur zur Information, ich kommentiere ein wenig später, ich gucke mir noch Preußen Münster gegen Sportfreunde Lotte an. Ja? Also
da ist
man muss Prioritäten setzen, ja.
Man sieht sehr gut, welches Standing Arsenal momentan in den Planungen bei uns einnimmt.
Alles gut. Trotzdem.
Ich werd um 9 vor dem Streaming-Gerät sitzen.
Ja, ich werde mich ein wenig später einklinken und dann bin ich aber auch dabei, von daher nicht wundern.
Gut, in diesem Sinne. Bis
macht's
dann.
Gut. Schönen Abend. Ciao, ciao.